Liebe Gäste, liebe Gemeinde, was tut ihr, wenn ihr Gäste erwartet? Das Haus gründlich von oben bis unten putzen oder nur mal so eben husch husch über die Oberfläche? Kochen wir etwas Besonderes oder darf es auch etwas Schnelles und Bequemes sein? Welchen Aufwand wir betreiben, behaupte ich mal, hat auch mit dem Gast zu tun, den wir erwarten. Wie soll ich dich empfangen? Die zentrale Frage im Advent, heute erst recht. Diese Frage stellt ja auch ein bekanntes Lied von Paul Gerhardt, das wir gleich auch noch singen werden. Auch in diesem Lied wird die Frage gestellt, was für Gastgeber wir sind für Gott. Ganz ehrlich, ich habe mich schon als Jugendlicher geärgert über ein Tischgebet, das wir auch in der Gemeinde immer mal wieder singen. Komm, Herr Jesu, sei du unser Gast. Weil ich immer gedacht habe, wie borniert ist das denn? Gott, unser Gast? Wenn er nicht der Gastgeber ist, wer dann? Und doch wollen wir es nicht ganz von der Hand weisen, denn in diesem Gastgedanken steckt etwas ganz Wesentliches drin. Nämlich, Gott und Jesus Christus zwingen sich uns nicht auf. Wenn wir unsere Herzenstür zumachen, wird er nicht reinplatzen. Er möchte tatsächlich, so ungeheuerlich das klingt, unser Gast sein. Den, den wir erwarten, ist im Lied von Paul Gerhardt Jesus Christus. Welchen Empfang bereiten wir diesem kommenden Herrn? Wie sollen wir ihn empfangen? Und das ja nicht nur in der Adventszeit, sondern jeden Tag. Auf diese Frage antwortet wieder ein Stück weit unser Predigttext für heute, der in Lukas 3 steht, in den Versen 3 bis 14. Lukas 3, 3 bis 14. Auch diesen Text möchte ich nach der Hoffnung für alle lesen. Da machte sich Johannes der Täufer auf den Weg und zog durch das ganze Gebiet am Jordan. Überall forderte er die Leute auf, kehrt um zu Gott und lasst euch von mir taufen. Dann wird er euch eure Sünden vergeben. So erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht. Jemand ruft in der Wüste, macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Krumme Wege sollen begradigt und holprige Wege eben werden. Dann werden alle Menschen sehen, wie Gott Rettung bringt. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Aber er hielt ihnen entgegen, ihr Schlangenbrut. Wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht Gottes entrinnen? Zeigt durch Taten, dass ihr wirklich zu Gott umkehren wollt. Bildet euch nur nicht ein, ihr könntet euch damit herausreden, Abraham ist unser Vater. Gott selbst kann aus diesen Steinen hier Nachkommen für Abraham hervorbringen. Schon ist die Axt erhoben, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Da wollten die Leute wissen, was sollen wir denn tun? Johannes antwortete, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins besitzt. Und wer etwas zu essen hat, soll seine Mahlzeit mit den Hungrigen teilen. Es kamen auch Zolleinnehmer, die sich taufen lassen wollten. Sie fragten, Lehrer und wir, wie sollen wir uns verhalten? Johannes wies sie an, verlangt nur so viel Zollgebühren, wie ihr fordern dürft. Und was sollen wir tun, fragten Soldaten. Plündert nicht und erpresst niemanden. Seid zufrieden mit eurem Sold, antwortete ihnen Johannes. Unser Predigttext nimmt uns mit hinein in die Provinz Juda, also an den Rand des damaligen römischen Weltreiches, ganz weit im Osten. Genau genommen an den Fluss Jordan, dort, wo er durch die Wüste Juda fließt und heute noch Israel von Jordanien trennt. Ich glaube, wir können das anhand unserer Erinnerungen an Karten in der Tagesschau und anderen Nachrichten erinnern, wo wir uns in etwa befinden. Nun, Wüste im Allgemeinen und auch diese im Speziellen ist ja ein ganz besonderer Ort. In ihr gelten vertraute Regeln und Gewissheiten unseres Alltags meist nicht mehr. Besucherinnen und Besucher unseres ökumenischen Gebets im Advent vom letzten Donnerstag werden sich erinnern. In der christlichen, aber vorher schon in der jüdischen Religion ist Wüste nicht nur und automatisch ein bedrohlicher Ort, sondern auch ein sehr spiritueller. In der Wüste kann sich Gott offenbaren, weil wir in der Wüste ganz anders sensibel sind für das, was uns geschieht. Denken wir nur ans Alte Testament zurück, an Mose oder Elia. Und so auch hier bei Johannes dem Täufer. Gott ist ihm in der Wüste begegnet. Er muss zu ihm direkt gesprochen haben. Und seitdem predigt er in der Wüste. Wir finden ihn nicht in Jerusalem oder in anderen Großstädten. Ihn finden wir wirklich nur dort, wo die Leute extra hingehen müssen, um sich diesen besonderen Verhältnissen auszusetzen. Und offensichtlich hatte er ihnen auch etwas zu sagen, denn die Hoffnung für alle überträgt ganz zu Recht, sie kamen in Scharen zu ihm. Das, was wir in der Bergpredigt von Jesus gewohnt sind, galt schon vor ihm, für Johannes. Menschen hatten tiefe Sehnsucht in sich, sodass sie in Massen zu ihm in die Wüste hinausgingen, und das war mühevoll und alles andere als einfach. Offensichtlich, so müssen wir doch vermuten, spüren sie, dass Gott in besonderer Weise diesem Mann, der in so Kamelhaar gekleidet ist und wahrscheinlich nicht gerade die beste Frisur hatte und sich von wildem Honig ernährte, trotzdem solch eine Faszination ausstrahlte. Nun, was sagte Johannes denn zu ihm? Zunächst einmal ein Zitat des Propheten Jesaja, unser Wochenspruch. Bereitet dem Herrn den Weg und macht seine Steige eben. Was krumm ist, soll gerade werden, und was uneben ist, soll ebener Weg werden. So Jesaja 40, Vers 3 im altbekannten Luthertext. Ich behaupte, dass wir heute kaum diese Freude nachvollziehen, geschweige denn nachempfinden können, die die Zuhörer Johannes des Täufers damals empfunden haben werden. Denn schon seit Jahrhunderten wartete dieses erst erwählte Volk Gottes, Israel, auf den von allen Propheten verheißenen Messias. Können wir uns das ansatzweise vorstellen? Seit Jahrhunderten wird vom Urgroßvater zum Großvater, zum Vater, zum Sohn, zum Enkel immer weiter tradiert die Erwartung auf Gott in Form eines besonderen Messias. Über Jahrhunderte, von Familie zu Familie, von Generation zu Generation. Was für eine Spannung muss sich da angesammelt haben, was für eine Sehnsucht. Und nun, so behauptet Johannes der Täufer, soll das ganz nahe sein. Die Ankunft des Messias, so Johannes zu den Menschen. Deshalb strömen sie in Scharen zu ihm hinaus in die Wüste. Und wenn man mal nur die Hälfte der Entfernung von Jerusalem zum Toten Meer nimmt, das ist so die Distanz, die die Wüste Juda einnimmt, dann ist das fast eine Tagesreise, die man losziehen muss, um auf Johannes zu stoßen. Wenn er denn schon auf der Hälfte wartete und nicht noch weiter am Jordan, dann war es eine Tagesreise. Heute mit dem Touristenbus klimatisiert, kein Thema. Aber damals ein echter Angang. Und dann forderte er sie auf, sich taufen zu lassen, um sich ihre Schuld von Gott vergeben zu lassen. Wir dürfen diese Art der Taufe nicht verwechseln mit der christlichen, die später dann noch andere Dimensionen angenommen hat. Johannes hat vermutlich im Essener-Kloster von Qumran am Toten Meer erlebt und hat sich davon inspirieren lassen, dass sich dort jüdische Einsiedler, Mönche, zu einer Art Kommunität zusammengeschlossen haben und in ganz speziellen Tauchbecken haben reinigen lassen. Und das immer wieder. Das war kein einmaliges Geschehen, als ein Reinigungsritual über das hinaus, was am Tempel von Jerusalem geschah, wo man sich die Hände und die Füße waschen sollte, bevor man in den Tempel trat. Hier Ganzkörperwaschung zur Vergebung der Sünden. Natürlich spielt das hinein in das, was Jesus später selbst initiierte, aber hier eine ganz spezielle, zugespitzte Form. Denn er predigte auf der einen Seite Buße und auf der anderen Seite war es wichtig, ihnen auch etwas zu vermitteln, um das anschaulich, um das fühlbar zu machen. Also alles, was zwischen den Menschen und Gott stand, sollte bereinigt werden. Nichts sollte mehr zwischen mir und Gott stehen. Die Menschen damals waren sich sicher, mit der Taufe ist alles getan, um sich für diesen besonderen Besuch des kommenden Messias würdig zu erweisen. Merken wir, was für eine Gefahr dahinter steht? Nicht nur in dem damaligen Ritus, sondern auch in unserem christlichen. Wie sagen die kirchlichen Kollegen, getauft und konfirmiert und weg sind sie. Das kennen wir nicht, weil wir entscheiden uns ja bewusst für unseren Glauben und lassen uns dann taufen. Und dann? Jetzt redet Johannes Unangenehmes weiter. Ich will es uns nicht ersparen. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn Gottes entrinnen werdet? Das sagt er denen, die getauft sind. Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Es ist schon die Axt an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Boah, gut, dass nächste Woche erst Heiligabend ist. Heute müssen wir uns solche Sätze gefallen lassen und uns hinterfragen. Ja, freilich klingen diese Worte nicht nur bedrohlich, sie sind auch bedrohlich. Denn sie drücken aus in den Worten Johannes des Täufers, mit Gott ist auch nicht zu spaßen. Du hast nur noch wenig Zeit, dich auf sein Kommen vorzubereiten. Das ist alles andere als beruhigend. Das macht Angst. Wenn wir diese Worte ernst nehmen, dann sollen sie es auch. In der evangelischen, in der protestantischen Tradition, in der auch wir Freikirchler stehen, galt Johannes daher lange als ein Vertreter einer Angstreligion, wie man sie typisch für das Alte Testament finden könne. Und diese Angstreligion sei dann ja zum Glück durch Jesus einer Liebesreligion gewichen, mit der Konsequenz, dass Johannes ja nicht mehr auf uns zutrifft. Ich weiß es nicht. Denn, wenn ich mal nur an mich denke, nach dem, was ich mir auch nach Bekehrung und Taufe und Leben und auch hoffentlich Wachstum im Glauben auch alles schon so geleistet habe, kann ich mir so die Gattung der Schlangen aussuchen, zu der ich gehöre. Ich will das aber nicht ins Lächerliche ziehen. Ich will deutlich machen, was Johannes sagt, greift auch Paulus auf. Wir bleiben allzumal Sünder. Wer erlöst uns von diesem hinfälligen und das meint ja auch fehlerhaften Leib? Gott aber sei Dank in Christus Jesus. Wir wollen uns davor hüten, dass wir mit einem gewissen Hochmut, einer frommen Arroganz hier dieser speziellen jüdischen Glaubensform, die Johannes der Täufer vertreten hat, als bewusster Vorläufer Jesu, gepredigt hat. Denn nach jüdischer Vorstellung, da missinterpretieren wir nämlich sehr wohl das ganze Alte Testament, Heinz wird uns das im persönlichen Gespräch nachher beim Kaffee bestätigen können, ist das Kommen Gottes gar nicht mal so sehr mit einem zornvollen Gericht verbunden. Das ist nicht Gottes erste Absicht. Das geht mit einher, weil nach jüdischer Vorstellung das Kommen Gottes durch den Messias vielmehr mit einer umfassenden Verwandlung dieser Welt in ein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit verbunden ist. Und weil das die Erwartung ist, die Jesaja, die Jeremia, die Hesekiel geschürt haben, waren sie, das sei jetzt vorweggenommen, auch so enttäuscht von Jesus. Weil der hat das ja noch nicht umgesetzt. Er hat es auch gepredigt. Er hat damit angefangen, bis hinein in dein und in mein Leben, aber es ist ja noch nicht vollkommen. Durch das Tun der Gerechtigkeit und durch das Tun der Liebe Gottes lässt sich dann der einzelne Mensch in diese Bewegung des Reiches Gottes hineinnehmen. Er hat Teil, du und ich dürfen teilhaben an der großen Verwandlung der Welt. Und da wollen wir bitte nicht zu klein denken. Das Denken ist hier Welt und Zeit umfassend gedacht, schon bei Johannes. Und Jesus hat das doch nicht kleiner gemacht. Im Gegenteil, er hat es nur noch auf viel stabilere Füße gestellt. Und deshalb fordert Johannes die Menschen auf, kehrt um. Auf Lutherdeutsch, tut Buße. Ja, damit sind keine frommen Knöllchen gemeint, sondern damit ist unser Umdenken gemeint, in unserer Grundhaltung doch immer wieder zuerst bei uns selber zu landen und dann, wenn es gut geht, auch beim anderen. Überdenkt eure Maßstäbe, ändert euer Verhalten, das meint er doch. So nehmt ihr teil an der Verwandlung, die Gott an dieser ganzen Welt durchführen möchte. Und das ist das Unangenehme an der Ausdrucksweise des Johannes, dass er uns eins hinter die Ohren schreibt, nicht nur den Menschen damals. Er lässt keinen Zweifel daran, dass es dafür auch ein zu spät geben kann. Ist ein bisschen aus der Mode gekommen, weil wir es vielleicht auch als ältere Generation noch so in den Ohren haben, dass Missionare im übertragenen Sinne ein bisschen mit den Temperaturen der Hölle gedroht haben, um dadurch Menschen zur Umkehr zu Jesus zu begeistern. Das, glaube ich, war weder Johannes Absicht und meine schon gar nicht. Aber wenn das im Gegenteil zur Folge hat, dass wir bagatellisieren, dass Gott wirklich uns und die ganze Welt verwandeln möchte und wir dann auf der Leitung stehen und das nicht zulassen, dann wird das Gott in der Tat nicht gefallen. Johannes Worte mögen also tatsächlich wie eine Religion der Angst wirken. Und ganz fraglos setzt er den Akzent stärker auf das Gericht Gottes, als es später Jesus tun wird. Aber wir wollen seine Worte nicht wegschieben. Sie spiegeln eine Erfahrung wider, die wir oft genug in unserem Leben, nur manchmal eben nicht im religiösen Zusammenhang, auch machen müssen. Die Erfahrung, dass es ein zu spät gibt. Die Erfahrung, dass einiges im Leben irreversibel ist. Das gilt doch nicht nur für Bandscheibenvorfälle. In seinem Auftreten und in seiner Radikalität erinnert mich Johannes der Täufer dabei, zumindest in einem bestimmten thematischen Segment, an die Propheten meiner Jugendzeit. Ich weiß nicht, ob es der Generation der 60er Jahre und der 70er und der 80er vielleicht noch bewusst ist. Na, wie war das denn? Worüber haben wir im Bioleistungskurs oder im Religionskurs geschmunzelt? Über den Club of Rome zum Beispiel. Oder über Menschen, Wie hieß er noch? Ich habe es mir extra notiert, weil der Vorname war mir so ungeläufig geworden. Heumar von Ditfurth, so hieß er. Wer erinnert sich noch an diese Namen? Club of Rome, ne? Was haben die uns eingebläut und unsere Biolehrer haben geschmunzelt und wir mit ihnen? Sie lehrten uns, dass ein immer mehr und immer billiger unser Ökosystem kaputt machen wird. Da sind wir jetzt nur beim Thema Bewahrung der Schöpfung und Naturschutz. Und was war meine Reaktion auch? Spielverderber, Spaßverderber. Als frommer Christ habe ich so gedacht, wir sind doch nicht so groß und mächtig, dass wir Gottes Schöpfung dominieren und kaputt machen könnten. Holla die Waldfee. Heute wissen wir, wie recht sie mit ihren Warnungen hatten. Es kann ein zu spät geben, ahne ich ganz, ganz vorsichtig. Es geht mir jetzt nicht um Umweltschutz, es geht mir auch nicht um die Weltklimakonferenz, es geht mir darum, unseren Text auf dieses eine Beispiel mal anzuwenden, denn der Text meint in der Tat viel mehr, nämlich alle Lebensbereiche unserer Welt und unseres Globus. Und ich muss mit Erschrecken feststellen, und das behaupte ich nicht von euch, sondern einfach nur mit Blick in den Spiegel, dass auch wir Christen doch oft erst dann umdenken, wenn die Bedrohung nicht mehr abzuwenden scheint. Wenn auch der Letzte es begriffen haben müsste, auch wenn er es noch anders sagt, weil es politischen Interessen dienen mag. Und das, deswegen bleibe ich mal bei diesem exemplarischen Thema, weil es mich besonders ärgert, weil wir den Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung seit Jahrtausenden in unserer Bibel stehen haben. Und das an sehr prominenter Stelle, nämlich auf den ersten Seiten. Da ist von Erlösung noch gar keine Rede. Da haben wir schon den Job, mit Gottes Schöpfung vertrauensvoll umzugehen. Aber wenn Johannes von Umkehr spricht, dann hat er noch keine CO2-Bilanz vor Augen. Natürlich nicht. Es sei denn, die Bilanz meines Herzens. Da, wo ich mehr Stickstoff und CO2 ausströme, im übertragenen Sinne, als Sauerstoff, als Elixier des Lebens, als das, was den Menschen und dieser Welt wirklich Gerechtigkeit und Frieden bringt. Genau dazu lädt uns Johannes ein. Und das wird bei dir vielleicht ein bisschen ein anderes Thema sein als bei mir. Mag sein, aber bei uns allen geht es darum, umzudenken, umzukehren auf den Weg des Lebens, der Gerechtigkeit und des Friedens, wie Paulus dann ja auch dreimal noch wiederholen wird, bei den Korinthern, Thessalonichern und anderen. Johannes' Zuhörer damals haben dabei scheinbar gespürt, noch einmal in Scharen kamen sie zu ihm. Sie haben sich nicht die Ohren zugehalten. Sie sind nicht weggelaufen, denn das hat er ja nicht nur einmal gesagt. Auch erstaunlich, ne? Also wenn mich einer anbrüllen würde, Franz Eike, ne? Wenn ich jetzt hier stehe und dich anbrüllen würde, du Schlangenbrut, ich glaube, du kämst nicht wieder, ne? Die kamen. Die haben das ernst genommen, weil ihre Messias-Erwartung so groß war, dass sie sagten, wir dürfen dem nicht im Weg stehen, dass Gott zu uns kommt. Das mit dem Kind in der Krippe haben sie dann zwar nicht verstanden. Das ist unsere Chance. Das können und dürfen wir verstehen. Es ändert aber nichts an der Botschaft, dass Gott alles, uns einschließlich, umwandeln möchte nach seinem Willen und Bild. Schließlich muss auch Jesus selbst ja die Predigt des Johannes als große Befreiung, als Aufbruch in ein neues Leben mit Gott empfunden haben. Denn selbst er hat sich von Johannes taufen lassen. Er, der das nicht nötig gehabt hätte. Also wenn ich Johannes gewesen wäre, ich hätte auch mit Händen und Füßen mich dagegen wehren wollen. Und Jesus sagt, tu es, denn es ist der Wille meines Vaters. Da kommt für mich unsere christliche Taufe ins Spiel. Sie ist wichtig, mit und ohne Sakramentsverständnis. Und bis in den Wortlaut hinein knüpft Jesus auch an die Gerichtsbotschaft des Johannes an. Auch er ruft bei seinen ersten öffentlichen Auftreten, als er dabei ist, Johannes ein Stück weit abzulösen, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Matthäus 4, in diesem frühen Kapitel, merken wir, wie aktuell diese Botschaft blieb. Freilich weist Jesus viel stärker als Johannes darauf hin, dass Gott Liebe ist und vor allem Liebe. Aber auch für ihn enthält Gottes Liebe zu uns eine Verpflichtung, diese Liebe nicht nur für uns zu behalten, sie erst einmal für uns selbst anzunehmen. Da mag mancher schon ein Problem mit haben. Ich wünsche es uns, dass du und ich Gottes Liebe immer wieder annehmen können und nicht nur in adventlicher und weihnachtlicher Idylle am Heiligabend dann. Aber dass wir sie dann, wenn wir sie angenommen haben, auch widerspiegeln können auf unsere Mitmenschen, auf unsere Mitgeschöpfe und auf Gottes ganze Schöpfung. Also, wie soll ich dich empfangen? So fragten wir zu Anfang und so frage ich jetzt auch zum Schluss. Die Antwort Jesu lautet, indem wir uns für den öffnen, der da kommt. Indem wir seiner Liebe auch vertrauen, dass sie etwas bewirkt. Ich weiß, dass einige von uns seit Monaten, seit Jahren vielleicht schwer auch mit Gott hadern. Israel hat 400 Jahre mit Gott gehadert und gewartet, dass er endlich wahr macht, was er versprochen hat. Haben wir diese geistliche Kondition? Sicher wird uns das nicht vor Rückschlägen bewahren. Chaos und Gewalt versuchen immer wieder, bis er wiederkommt, unsere Welt aus dem Gleichgewicht zu bringen. Aber, und das ist das Entscheidende, was Johannes andeutet und in Jesus verwirklicht wird, die Mächte des Chaos und der Zerstörung haben nicht das letzte Wort. Das letzte Wort ist das Wort, das auch am Anfang steht. Die Liebe Gottes personifiziert in Jesus Christus. Sich für das Geschenk dieser göttlichen Liebe zu öffnen und sie dann weiterzugeben an unseren Nächsten. Dafür wirbt Johannes. Dafür wirbt Jesus. Und nur darauf kommt es an. Heute, am dritten Advent und eigentlich alle Tage unseres Lebens. Amen. Singen wir es jetzt endlich miteinander. 182. Wie soll ich dich empfangen? 182, 1 bis 3.